Johannes, räum dein Zimmer auf. Ich gehe in mein Zimmer und mache erstmal nichts. Nach ein paar Stunden kommt er wieder und sagt, Johannes, du hast dein Zimmer noch nicht aufgeräumt. Wie kann das sein? Und dann gab es erstmal eine ordentliche Strafe. Ich habe festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen Empfehlung und Schulden. Ich dachte erstmal, es ist eine Empfehlung, mein Zimmer aufzuräumen. Aber als ich die Strafe entgegengenommen habe, wusste ich, es war eine Schuld, die ich erfüllen musste. Schulden kennen wir eigentlich alle. Oder auch nicht. Der Beamer stirbt gerade. Okay, dann eben nicht. Auf jeden Fall, jeder von uns kennt Schulden. Wir haben das alle. Ich hatte gerade ein Bild drauf gehabt, dass es jetzt gleich wiederkommt. Einmal gut, mein Handy, mein Laptop spinnt gerade. Aber so sind wir ja schnell und munter. Kriegen wir das hier hin? Ich glaube, das stimmt, das mit dem Signal nicht. Ja, genau. Wir kennen das alle. Das ist natürlich nicht mein Kontostand. Ich bin zwar verheiratet, aber so schlimm ist es noch nicht. Jeder von uns kennt es. Schulden. Aber meine Frage ist, was bin ich eigentlich wem schuldig und warum bin ich jemand etwas schuldig? Die Bibelkenner unter euch kennen die Stelle, wo Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gott ist. Von letzter Woche oder vom letzten Mal erinnert ihr euch bestimmt noch, ich will es immer ganz genau wissen. Was meint denn eigentlich der Text? Was meint Jesus, wenn er was sagt? Und deswegen lass uns mal in den Text reingehen und reingucken, was er sagt. Wir sind in Matthäus 22, ab Vers 15 bis 22. Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaut ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. Sie reicht ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Durch die ganze Geschichte hindurch sagen viele Theologen, dass dieser Ausspruch von Jesus der schlimmste Ausspruch war, den es überhaupt gab. Luther sogar bezieht sich bei dem Volksaufstand der Bürgerkriege damals, im Bauernaufstand 1532, auf diesen Vers und sagt, dass die Könige die Bauern töten dürfen und die Bauern müssen für den Kaiser arbeiten, müssen Steuern bezahlen und der Kaiser kann eigentlich machen, was er will, die Bauern müssen folgen. Leopold von Ranke schreibt 1883, von allen herrlichen Worten, die von Jesus Christus vernommen worden sind, ist keiner wichtiger und folgenreicher als die Weisung, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist und Gott zu geben, was Gottes ist. Von Augustinus bis über Bismarck, über Kaiser Wilhelm, haben alle Führer diesen Vers zitiert. Und ich habe in meiner Familiengeschichte mal nachgeforscht. Ich komme ja ursprünglich aus Kasachstan und damals gab es dort den Kommunismus. Und da war das so, dass meine Verwandten mit diesem Vers überführt worden sind, vom Glauben abzutreten. Dass sie sogar ihren Glauben verraten sollten, weil sie sagen, der Kaiser, da ist es Lenin zum Beispiel oder Stalin, sagt, ihr müsst das tun, was ich sage und das will also Jesus auch. Ich frage mich echt, meint Jesus wirklich das, wenn er das sagt? Wir dürfen keinen eigenen Willen mehr haben. Wir dürfen nicht mehr das tun, was wir wirklich wollen, dass wir Gott nicht mehr gehorchen müssen, dass wir alles tun sollen, was der Kaiser sagt, auch wenn das bedeutet, zum Beispiel im Dritten Reich Leute umzubringen. Meint er das wirklich? Und wenn wir mal zurückgehen in die Geschichte. Das ist der Tempel in Jerusalem, um das Jahre 30 nachrekonstruiert. Wir kommen rein, da sind Römer, verschiedene Handelsbereiche. Man kommt von unten hier hinten an der Seite rein, hier ist der Bereich für die Heiden. Und hier, in diesem Bereich, ist der größte Marktplatz der Antike. Damals hat Herodes, war ein richtiger guter Businessman, hat den größten Marktplatz der Antike aufgebaut. Die Leute kommen dahin, du konntest da alles kaufen, von Huren bis Hühnern. Konntest du alles dort kaufen. Die kommen dahin und dann fragen sie, Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Damals gab es 13 verschiedene Steuergesetze. 13 verschiedene Steuergesetze. Und die Juden meinen hier eigentlich ein Tribut, den Kaiser ein Tribut zu zahlen. Und diese Steuer nennt man eine Augustussteuer, auch eine Kopfsteuer genannt. Das ist eine besondere Steuer, die musste jeder bezahlen, damit er ihn richtig ausbluten lassen kann. Das kennen wir vom Dritten Reich zum Beispiel, wo die Juden, als sie ausgeraubt worden sind, sage ich mal, von zu Hause vor den Zügen standen, nochmal richtig ausgenommen, alles, die Goldzähne raus, alles raus, sie wurden richtig zu Ausbluten gebracht. Diese Steuer ist es, die die Pharisäer damals angesprochen haben. Und damit wir uns so ein bisschen zurückversetzen, wie die Zeit damals war, gehen wir kurz in die Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte Lukas 2,1 steht Folgendes. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Alle Welt geschätzt würde. Augustus hat das ganze Land vermessen. Jedes Feld, jeden Olivenbaum, jeden Orangenbaum, jedes Vieh, was du hast, jedes Huhn, musstest du alles bezahlen. Die mussten für alles jeden Cent abbezahlen. Die Leute hatten so wenig Geld, dass sie teilweise ihre eigenen Kinder in die Sklaverei verkauft haben. Manche haben Kinder gezeugt, nur damit sie aus den Schulden rauskommen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Leid zu Hause, du hast kein Geld, du hast kein Essen und dein geliebtes Kind musst du verkaufen, damit deine anderen Kinder leben können. Und dann sagt Jesus, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Stell dir mal vor, du bist so am Ende, Panik in deinem Herzen. Du kannst nichts machen. Du kommst zu deinem höchsten Feiertag an Pessach, an Passa war das damals, kommst auf den Marktplatz, dein Kind ist schon verkauft, du leidest. Und dann weißt du, wenn jetzt Jesus gefragt wird und er was anderes sagen würde, zum Beispiel hätte er gesagt, nee, behalt dein Geld selbst oder wer ist denn der Kaiser schon? Da wäre ein Krieg ausgebrochen. Die Leute stehen herum, wissen, sie haben eigentlich kein Geld, haben Angst. Und wenn Jesus jetzt was Falsches sagt, dann ist Krieg. Dann ist das, was noch jetzt ist, noch viel schlimmer. Aber wenn wir mal die Geschichte zurückgucken, wir wissen ja alle, dass Jesus aus Galiläa kam. Und seit dem Jahre 300 von dem Bar Kochba-Aufstand vor Christus, 300 vor Christus, gab es 62 Aufstände in Jerusalem. 62 Aufstände. Warum? Wegen Steuerhinterziehung, weil die Leute keine Steuern mehr zahlen wollten. Unter den Römern, unter den Griechen. 62 Aufstände und 61 von den 62 gingen mit der öffentlichen Verweigerung von Steuern in Gang. 61 von den 62 gingen mit öffentlicher Verweigerung von den Steuern in Gang. Und deswegen kommen sie zu Jesus. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Sie wollten wieder einen Aufruhr, damit sie ihn gleich beiseite schaffen. Aber er ist schlau. Ich bin zu emotional heute, wa? Trink zu viel. Lukas 20, 23 schreibt Folgendes dazu. Aber er durchschaute ihre Arglist und sprach zu ihnen, zeigt mir den Denar. Warum ist das wichtig? Dieser Denar ist ein besonderer Denar. Er ist der Tiberius-Denar. Das Bild machen wir später nochmal. Er sagt, zeigt mir den Denar. Sie geben ihm das und Jesus schaut drauf auf den Denar und sieht Folgendes. Das ist der Tiberius-Denar. Damals hat sich der Kaiser Tiberius als Gottkaiser anbeten lassen. Warum? Erstens ist er hier komplett nackt drauf. Wir wissen das aus der Genesis-Geschichte, als Adam und Eva nackt waren, hat Gott sie bekleidet. Das ist der erste Affront gegen die Bibel. Einen nackten Kaiser, das geht schon mal gar nicht. Dann steht hier Pontifex Maximus, Tiberius. Er ist der König aller Götzendiener. Und dann hat er die Reichsinsignien, einmal hier einen Zweig, ein Herrscherstab und Lorbeerzweige auf dem Kopf, weil er Gott Kaiser ist. Er ist Kaiser. Er ist Gott. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, wessen Abbild ist da drauf? Warum sagt Jesus, wessen Abbild ist da drauf? Damals gab es einen Rabbi, Rabbi Menachem ben Simai hieß der, und der hat eine Sekte gegründet. Und der sagt, orthodoxe Juden, die wirklich gläubig sind, dürfen nicht mal wissen, wessen Abbild da drauf ist. Und Jesus sagt, wessen Abbild ist da drauf? Damit sagt er, ihr seid Heuchler. Ihr habt Götzengeld in der Tasche und fragt mich, haut ab. Was wollt ihr von mir? Er sagt, nehmt zurück euer Götzengeld. Deswegen dreht er ja auch so durch am Tempelplatz und schmeißt alle Tische später um. Weil das Götzengeld ist. Sie machen auf dem Platz, wo Gott angebetet wird, Götzendienst. Und was geht noch weiter? Er sagt, wessen Abbild ist da drauf? Das erinnert sofort an die Genesis-Geschichte. Genesis 1 lesen wir, wessen Abbild sind wir? Abbild Gottes. Wir sollen uns keine Bilder machen, sondern wir sind Abbilder Gottes. Und ihr habt Götzengeld und wollt mich hier irgendwie noch vor die Kandare spannen? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Gegen das Bilderverbot wollt ihr einfach vorgehen und ich soll da mitmachen? Wie soll das funktionieren? Doppelzüngigkeit sieht man da. Jesus sagt ihnen ganz klar, was ihr da macht, ist Heuchelei. Und wenn wir dann die Situation verstehen, mit dem ganzen Hintergrund, der dahinter ist, die Aufstände, der Not und dann den Götzendienst dahinter ist, dann kommen wir auf den Punkt, um zu sagen, das, was Jesus da will, hat nichts mit Steuern zu tun, sondern hat was damit zu tun mit Götzendienst. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, hat nichts mit Steuern zu tun, sondern damit zu tun, dass damals Götzendienst betrieben worden ist und Jesus sagt, gib seinem Götzenkram zurück, und du mach dich heilig. Also wenn in Zukunft darfst du trotzdem keine Steuer hinterziehen. Aber dich kann damit keiner überführen, mit dieser Sache, dass du deine eigenen Kinder verkaufen musst, dass du in die Sklaverei gehen musst, dass du alles machen musst, was irgendwelche Führer sagen. Nein. Sondern es geht darum, dass du die Schrift über das Gesetz stellst. Natürlich ist es so, wenn draußen der Krieg tobt und so weiter, dann kannst du nicht einfach sagen, wenn der Führer befiehlt, wir folgen dir. Das geht nicht. Du musst dich vor Gott verantworten. Und diese Bibelstelle möchte ich nie wieder in meinem Leben hören, dass irgendjemand das ausnutzt für jemanden zum Erpressen, zum in Krieg treiben und sonst was. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gott ist. Zusammengesetzt kann man sagen, Glaube ohne Werke ist genauso fruchtlos wie Hoffnung ohne Taten. Glaube ohne Werke ist genauso fruchtlos wie Hoffnung ohne Taten. Ich bin dem Kaiser etwas schuldig. Was bin ich ihm schuldig? Dass ich auf die Gesetze horche? Okay. Aber was ist meine Frage ist heute, was bin ich Gott schuldig? So gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Was bin ich Gott schuldig? Wir lesen in Markus 12, 29. Jesus aber antwortet ihnen, das erste Gebot von allen ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Ich habe vor kurzem war ich im Schwimmbad mit meinem Kumpel und mein Kumpel ist Muslim. Und wir reden so über Allah und Mohammed und über die ganzen Geschichten dort. Und dann sage ich zu ihm, weißt du was? Weißt du eigentlich, ob Mohammed im Himmel ist? Er sagt, nö, Allah ist doch willkürlich. Ich sage, und weißt du, wenn du Christus kennenlernst, dann kommst du in den Himmel. Jesus verspricht das. Ja, da kann man nicht glauben. Ich sage, weißt du was? Folgendes. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich will, dass ich in den Himmel komme. Also will ich auch, dass du in den Himmel kommst. Wir machen Folgendes, ich bete für dich. Er sagt, es ist okay. Ich bete, lege meine Hand auf ihn drauf, bete für ihn. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, Johannes? Ich sage, ja. Sagt er, ich will Christ werden. Ich sage, okay. Und er hat sich im Schwimmbad bekehrt. Seine Frau ist Buddhistin. Die war sonntags im Gottesdienst. Er ist Christ geworden, sie ist Buddhistin. Und am Sonntag hört sie die Predigt. Und was ist, sie bekehrt sich. Gestern war ich bei ihm zum Essen eingeladen. Ich gab schon ordentlich Chili. Kommen beide aus Thailand. Und beide haben sich bekehrt. Und was ist? Die Tochter ist gerade von den Eltern sind gerade eine Woche Christin, sitzt die Tochter, die kleine Tochter, 3 Jahre am Tisch und sagt, Mama, wir wollen Jesus danken für das Essen. Nach einer Woche. Und was ich euch sagen möchte, ist Folgendes. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und was sind wir Gott schuldig? Unser Leben und unsere Liebe zu dem Nächsten. Er sagt zu mir, Johannes, ich bin 30 Jahre Muslim gewesen und ich hatte nie Liebe in meinem Herzen. Und jetzt habe ich Liebe in meinem Herzen. Christus verwandelt uns. Und diese Liebe kann über den Tod hinausgehen. Einige von euch wissen das vielleicht früher, bevor ich studiert habe, war ich Bademeister. Und damals im Schwimmbad war Folgendes. Ich war im 3. Lehrjahr und wir hatten ein Schwimmerbecken. Und da ist ein kleines Kind reingesprungen ins Wasser. Und das Kind konnte nicht schwimmen. Ist untergegangen. Die Oma von dem Kind sah das, dass das Kind ins Becken reingesprungen ist. Die Oma ist hinterher, wollte das Kind retten, war aber zu schwach. Was hat die Oma gemacht? Hat das Kind genommen und hochgedrückt mit beiden Händen. Das Kind war über Wasser und hat gelacht und sich gefreut. Deswegen haben meine Kollegen das auch nicht gesehen, weil das Kind hat sich gelacht und gefreut. Aber die Oma war unter Wasser mit dem Kopf. Sie stand so lange da, bis die Oma ertrunken ist. Sie hat ihr Leben gegeben für das Enkelkind und das Enkelkind wusste nicht mal, dass es verloren war. Es wusste nicht mal, dass es in Sorge war. Es hat gelacht und die Oma hat über den Tod hinaus ihr Enkelkind geliebt. Und wenn wir ans Kreuz gucken, dann sehen wir einen kleinen schmalen Grat, was Christus für uns getan hat. Dass er sagt, über den Tod hinaus hat er uns geliebt. Warum? Weil wir zu doof sind, zu wissen, dass wir verloren sind. Aber er wusste es vorher schon. Wir lachen teilweise und sagen, haha, was kann dann mir schon noch passieren? Aber er wusste es schon. Und deswegen hat er sich geopfert. Also wenn dir heute noch einmal jemand zu dir kommt und sagt, du hast das und das zu tun, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann sagst du, ich habe eine Sache zu tun für den Kaiser, dass ich ihm Jesus erzähle, dass ich Christus proklamiere und dass ich meine Liebe in meinem Leben sichtbar wird. Das ist das, was ich dem Kaiser geben muss. Du bist kein Sklave von Sklaven. Du bist Sklave Christi und nicht Sklave der Sünde. Und deswegen liebe ich Theologie. Diese Texte, Jesus sagt nicht einfach irgendetwas einfach so, sondern wenn er was sagt, dann erzeugt er was in uns. Er erschafft neues Leben. Er nimmt Leute, die in absolutem Dreck waren und richtet sie auf. Eigentlich wollte ich euch das nicht erzählen, aber ich erzähle euch das trotzdem. Wird das aufgezeichnet? Ich hoffe nicht. Denn das wäre gut. Das ist nur für euch.